Hyslop Uncut.
Schönen guten Tag. Erschreckende Zahlen aus Deutschland. Jedes siebte Kind ist hierzulande von Armut gefährdet. Für Kinder aus benachteiligten Verhältnissen engagiert sich das christliche Kinder- und Jugendwerk Die Arche. Mit meinem heutigen Gast spreche ich unter anderem über Kinderarmut in einem reichen Land wie Deutschland, Integration am Limit und seine Forderung nach einem Aufnahmestopp für Flüchtlinge. Herzlich willkommen, Wolfgang Büscher.
Ich grüße Sie. Schönen guten Tag. Auch schöne Grüße an Ihre Zuschauer.
Herr Büscher, jetzt weiß vielleicht nicht gleich auf Anhieb jeder Zuschauer, was die Arche ist. Darum die Frage zum Einstieg. Was genau ist die Arche und was sind Ihre Ziele?
Ja, die Arche ist eine Kinder- und Jugendeinrichtung. Zu uns kommen im Moment 10.000 verschiedene Kinder und Jugendliche. Wir sind eine offene Einrichtung, das heißt, die Kinder und Jugendlichen können kommen, wann sie wollen. Wir haben in einigen Archen Kleinkinder dabei bis Jugendliche, die 19 bis 20 Jahre alt sind. Die Kinder können zu uns kommen, sie können kostenlos essen, natürlich ihre Familien erhalten auch Lebensmittel, wenn das notwendig ist. Die Kinder haben Möglichkeiten zu spielen, vor allen Dingen aber Gespräche zu führen mit den Erzieherinnen und Erziehern. Das ist ganz wichtig. Die Arche ist für sie ein sicherer Ort. Hier kann ihnen nichts passieren. Und wir versuchen, die Kinder stark zu machen, denn wir haben nur eine einzige Ressource in Deutschland. Und das sind Kinder. Und die vernachlässigen wir leider momentan ja sehr intensiv. Es ist traurig, dass man das sagen muss, aber es ist so.
Wie erreichen Sie denn als Arche Ihre Ziele? Wie gehen Sie da vor? Welches Angebot haben Sie denn da im Alltag?
Ja, das Wichtigste sind natürlich die Gespräche mit den Pädagogen. Wir haben zurzeit sehr viele Kinder mit Fluchterfahrung. Das sind überwiegend Kinder und Jugendliche mit muslimischem Hintergrund. Und das Ganze ist sehr personalintensiv. Wir können die Menschen nicht einfach rufen und dann sagen, wir lassen sie alleine. Wir haben in einer Berliner Arche in Berlin-Hellersdorf, das ist am Rand von Berlin, im Berliner Osten. Dort haben wir einen Personalschlüssel bei Jugendlichen von einem Mitarbeiter, Mitarbeiterin auf zwei Jugendliche. Das ist also sehr personalintensiv, kostet sehr viel Geld und wir leben als Arche nur von Spenden. Die Politik gibt uns nicht einen einzigen Cent und wir sammeln oder müssen in diesem Jahr 22 Millionen Euro sammeln, um unser Personal zu bezahlen, um die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen zu machen. Das finde ich sehr traurig. Die Kinder suchen Halt bei uns, das ist ganz wichtig. Und mir hat ein Jugendlicher kürzlich gesagt, die Mitarbeiter in der Arche sind so etwas wie Vater und Mutter in einer einzigen Person. Und insofern spielen wir für die Kinder und Jugendliche eine sehr wichtige Rolle.
Über die Finanzen haben wir schon geredet. Wir reden gleich noch über das Geld. Genauer reden wir über Armut. Jetzt sind wir, ich habe es eingangs schon gesagt, ein sehr, sehr reiches Land in Deutschland. Allerdings sind ein Haufen Kinder armutsgefährdet. Bevor wir aber ein bisschen da tiefer einsteigen, seit 95 gibt es jetzt die Arche. Also fast schon 30 Jahre. Wie hat sich denn da Armut bei Kindern in der Zeit entwickelt, Herr Büscher? Nehmen Sie uns da mal mit.
Ja, die Armut ist viel, viel schlimmer geworden. Die Zahlen werden oft, das muss man ehrlich sagen, frisiert. Da wird tüchtig gelogen. Die Bundesregierung spricht von 20% von jedem fünfte Kind, das arm ist. Aber unsere, ich muss auch sagen, sehr schwache Familienministerin Lisa Paus von den Grünen hat sich neulich verplappert und sie hat gesagt, 5,6 Millionen Kinder in Deutschland hätten Anspruch auf eine Kindergrundsicherung. Wir kämpfen seit unzähligen Jahren für eine Kindergrundsicherung. Das heißt, wir wollen, dass große Teile dieser Gelder in Schulen und Kitas fließen, nicht unbedingt auf das Konto der Eltern. Und man hat ja die Diskussion in den letzten Monaten mitbekommen. Der Finanzminister Christian Lindner kämpfte verzweifelt gegen die Kindergrundsicherung. Lisa Paus ließ sich runterhandeln von 12 Milliarden auf 8 Milliarden, dann auf 2,5 Milliarden. Und davon sollen noch 500 Millionen Euro in einen riesigen, aufgeblähten Beamtenapparat fließen. Ich finde das alles sehr traurig. Kinder sind in Deutschland nichts wert. Sie haben keine Chance. Ich sagte es gerade schon, wir haben eine einzige Ressource in Deutschland und das sind unsere Kinder. Und wenn wir uns nicht jetzt und heute um diese Kinder kümmern, dann sind sie oder dann gehen sie uns für immer verloren. Und das wäre für unser Land eine Katastrophe.
Jetzt haben Sie die Kindergrundsicherung schon mal angesprochen. Kennt jetzt vielleicht nicht jeder sich mit aus. Vielleicht können Sie mal ganz kurz erörtern, worum geht es da eigentlich?
Hier sollen Kinder gefördert werden mit Geld, wenn das Einkommen der Eltern oder der Mutter nicht reicht. Aber wir als Arche fordern eine monatliche Kindergrundsicherung von 600 €. Die Hälfte soll direkt an die Schulen und in die Kitas fließen. 150 € in eine App, mit der an Schulen Lehrerinnen und Lehrer Sachleistungen abrufen können, wie zum Beispiel Mitgliedschaft im Sportverein, Klassenfahrten, Ausflüge und Ähnliches. Und die anderen 150 € sollen aufs Konto der Kinder fließen. Davon soll man keine Waschmaschinen und Spülmaschinen kaufen, sondern man soll das Geld in Kinder investieren. Wir brauchen für unsere Zukunft starke Kinder. Aber dieser Begriff Kinder sind Zukunft ist auch ein wenig falsch, denn Kinder sind in erster Linie Gegenwart und wir müssen die Kinder jetzt oder den Kindern jetzt und heute helfen. Wenn wir das nicht tun, und das machen wir im Moment nicht, wird es in einem Desaster enden. Wenn man sich einmal vorstellt, dass ein Christian Lindner als Finanzminister sich hinstellt und Unterstützung zum Beispiel von Kindern Alleinerziehender verweigert, ist das eine Katastrophe. Es nützt nichts, wenn man nur die, sag ich mal, Eliteschicht in unserem Land fördert. Ein Land, ein System kann nur dann funktionieren, wenn alle Menschen irgendwie am Erfolg beteiligt werden. Ansonsten wird das System kaputt gehen. Und ich finde es im Moment sehr traurig, weil ich erlebe, dass immer mehr unserer Eltern rechts wählen, weil sie enttäuscht sind von der etablierten Politik. Und wenn wir hier nicht das Steuerrad rumreißen, endet das Ganze in einem Desaster.
Jetzt ist es so, wenn man sich mal die Zahlen anschaut. Das Statistische Bundesamt sagt, letztes Jahr, 2023, waren über 2 Millionen Kinder und Jugendliche von Armut gefährdet. Das sind 14% also. Aber das sind nur die nackten Zahlen. Zahlen, dahinter stehen ja Menschen, dahinter stehen ja Schicksale. Herr Büscher, wenn wir jetzt mal schauen, von Armut gefährdet, was heißt das eigentlich für Kinder, für Jugendliche, für deren Familie im Alltag?
Dann muss man sagen, es sind natürlich mehr Kinder betroffen. Wenn eine Mutter mit 2 € mehr aus einer Statistik herausfällt, dann sind sie ja immer noch von Armut betroffen. Wir sagen, 5 oder über 5 Millionen Menschen leben in oder in der Nähe von Armut, über 5 Millionen Kinder. Und das ist ein Desaster. Was bedeutet das, wenn ein Kind arm ist? Offiziell heißt es, wenn man weniger als 60% des durchschnittlichen Nettoeinkommens zur Verfügung hat. Ein Arche-Jugendlicher sagte mir mal vor einiger Zeit, du Wolfgang, ich bin nicht arm, ich habe nur kein Geld zu Hause. Dieser Junge fühlte sich glücklich, weil er ein glückliches Elternhaus hat und weil man ihm da nicht in das Elend mit einbezogen kann. Aber wenn Kinder auf etwas verzichten müssen, wenn Kinder zum Beispiel nicht in Urlaub fahren können, noch nie in einem Restaurant waren, noch nie in einem Kino, noch nie in einem Theater, dann sind sie arm. Das heißt also, Kinder kommen zu uns und leben außerhalb einer Gesellschaft. Sie leben in einer Parallelgesellschaft, weil sie Dinge einfach nicht mitbekommen. Und wenn man überlegt, dass diese Kinder, alle gemeinsam mit Kinder aus dem Bildungsbürgertum, auf eine einzige Schule gehen. Stellen Sie sich einmal vor, da kommt ein syrischer Jugendlicher, ist seit einem Jahr in Deutschland, hat Kriege und alles Mögliche erlebt. Dann sitzt eine alleinerziehende Mutter, die 3 Kinder hat. Kinder aus dieser Familie sitzen in einer Schule gemeinsam mit Kindern aus dem Bildungsbürgertum. Und auch Kinder, die bildungsferne Eltern haben, sitzen in der Schule mit Kindern eben, die ganz andere Grundvoraussetzungen haben. Und so kann Schule nicht funktionieren. Schule muss sich auf die Kinder einstellen. Das ist ganz wichtig und nicht umgekehrt die Kinder auf eine Schule. Und wenn wir das alles heute nicht ändern, dann werden viele unserer Kinder scheitern. Also wenn man einmal momentan überlegt, 60.000 Kinder gehen jedes Jahr von der Schule ab, ohne einen Abschluss. In Berlin müssen Eltern zustimmen, wenn Kinder sitzen bleiben. Wir haben in einer Arche einen Notendurchschnitt von 5,5 und all diese Kinder sind versetzt worden. Das heißt, wenn sich bei uns ein Bundespräsident hinstellt und schreit nach Facharbeiterinnen und Facharbeiter aus dem Ausland, für die wir keine Infrastruktur haben, also keine Schulen, keine Kita-Plätze, keine Ärzte, keine Wohnung und so weiter, dann ist das eine riesen gesellschaftspolitische Lüge. Wir haben in Deutschland viele Kinder, wir haben in Deutschland viele starke Kinder. Wir müssen in Deutschland, und das hat mir mal in einem Interview ein finnischer Bildungsminister gesagt, Ihr müsst in Deutschland die Kinder, die Mädchen wie Königinnen und die Jungs wie Könige behandeln. Und das machen wir nicht. Bei uns hängt Bildung, bei uns hängt der gesellschaftliche Erfolg eines Kindes definitiv ab vom Einkommen der Eltern. Und das ist falsch. Ich weiß nicht, warum ein Land wie Deutschland Kinder scheitern lässt, die nichts für die Situation ihrer Eltern können.
Jetzt haben Sie schon mehrere interessante Punkte angesprochen. Über die Schulabgänge würde ich gleich gerne noch mit Ihnen sprechen. Aber gehen wir zurück. Sie haben Urlaube zum Beispiel angesprochen. Das ist ja so ein Klassiker. Ferien sind vorbei und in den Schulen unterhält man sich, na, wo war denn Ihr im Urlaub gewesen? Oder Restaurantbesuche. Was, das ist ja so ein, da fehlt ja an einer, wie soll ich sagen, an so einer gewissen gesellschaftlichen Teilhabe in dem Moment. Das ist ja eine Art sozialer Ausgrenzung, weil man einfach nicht dabei ist, wenn man
also
die Mittel nicht hat.
Das ist genau das richtige Wort. Kinder brauchen Teilhabe.
Und da ist jetzt meine Frage, Sie kriegen es ja im Alltag sicherlich mit. Wenn ich diese Teilhabe nicht habe als Kind, als Jugendlicher, was richtet das eigentlich mit mir an?
Ja, Kinder können sich überhaupt nicht vorstellen, wie das ist, wenn man in einem Restaurant zum Beispiel ist. Wir gehen mit Kindern in Hotels, dass sie auch das mal erleben. Ich habe ein junges Mädchen zusammen mit meiner Frau über Jahre hinweg sehr intensiv betreut. Dieses Mädchen hat mit mir ein Interview in einer Zeitung gemacht und die Kollegin hat sehr emotional geschrieben. Dann hat sich ein Unterstützer gemeldet und hat gesagt, ich möchte gerne dieses Mädchen und ihre Geschwister langfristig bis zum Ausbildungsende unterstützen. Also wir haben uns gekümmert zu Hause. Und als das Mädchen dann wirklich nach langem und hartem Kampf mit 17 Jahren Abitur gemacht hat, haben wir sie und ihren Freund in ein Restaurant, in ein gutes Restaurant eingeladen. Und ihr Freund war gerade 18 geworden, hatte zum ersten Mal in seinem Leben ein Glas Wein getrunken und fragte mich, darf ich denn wohl noch ein zweites Glas trinken? Und ich habe ihm gesagt, natürlich. Er winkte den Kellner heran. Der Kellner fragte vornehm, wollen Sie denn noch ein Glas haben? Und er sagte, hau rein die Scheiße. Das heißt, alle Menschen im Restaurant drehten sich um. Und ich wollte damit sagen, dass dieser Junge sich überhaupt nicht vorstellen konnte, wie das in einem Restaurant zum Beispiel abläuft, weil er noch nie dort war. Er war noch nie im Ausland. Er war noch nie auf einer Urlaubsreise. Und eine Pädagogin hat sich bei uns den Spaß gemacht. Sie filmt in jedem Jahr Jugendliche, wenn wir mit Jugendlichen in ein Feriencamp fahren und sind dann zum ersten Mal mit Jugendlichen an der See, in der Ostsee in der Regel, dann hat sie gefilmt, wie die Jugendlichen über die Dünen kamen und wie sie dann ihre Augen aufrissen, ihren Mund aufrissen, weil sie mit 18, 19 Jahren zum ersten Mal das Meer sahen, die See sahen. Und das, finde ich, ist sehr traurig. Wenn Sie mit jungen Leuten sprechen, wir sind mit einer Berliner Arche kürzlich über die Autobahn nach Potsdam gefahren, dann kamen wir am Funkturm vorbei und die Kinder schrien, guck mal, der Eiffelturm. Das ist schon sehr strange, oder? Ich war mit einem Jugendlichen, der 18 Jahre alt war, am Brandenburger Tor. Und er kam aus dem Osten, aus dem Randbezirk von Berlin. Und er fragte mich nach kurzer Zeit, du, wann fahren wir wieder zurück nach Berlin? Das heißt also, dass das Brandenburger Tor zu Berlin gehörte, war für ihn unvorstellbar. Berlin war der Ort, an dem er lebte, am Randbezirk in einer Stadt. Und wir können uns diese weltfremden Menschen einfach nicht mehr leisten. Wir müssen für diese Kinder kämpfen. Wir müssen jeden Morgen für diese Kinder aufstehen. Die einen müssen Geld geben, die anderen müssen Zeit spenden. Wir müssen uns solidarisieren mit den Kindern. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und das machen wir nicht. Ich muss noch einmal ganz deutlich sagen, wir in Deutschland werfen Millionen Kinder auf den sozialpolitischen Müllhaufen. Und das ist eine Schande für unser Land.
Jetzt sind wir, ich habe es eingangs schon gesagt, ein sehr reiches Land. Wie konnte es überhaupt so weit kommen, Herr Büscher?
Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein System funktioniert, in dem 10% aller Menschen 60-70% des Kapitals besitzen. Ich bin kein ultra-linker Journalist oder Politiker, aber ich habe gelernt, ich bin jetzt seit 20 Jahren Sprecher der Arche und ich habe gelernt, dass ein System nur dann funktioniert, wenn alle Menschen irgendwo auch etwas bekommen. Ich habe vor einigen Monaten bei mir hier in der Nachbarschaft, ich wollte in die Straßenbahn einsteigen und dann sah ich einige junge Menschen, die sich umarmten und plötzlich gingen sie tiefenentspannt auf die Straße und legten den ganzen Verkehr lahm. Das war ein Klimakleber. Und wenn Jugendliche mich immer wieder fragen in der Arche Wolfgang, was können wir denn dafür tun, dass ich auch ein bisschen Geld bekomme. Dann sage ich denen manchmal, wenn ihr auf die Straße gehen würdet, ihr seid Hunderttausende, dann würde das ganze System stilllegen. Also wir müssen einfach für diese Kinder kämpfen. Sie haben die Chance verdient, dass sie am gesellschaftspolitischen Erfolg beteiligt sind. Wir müssen sie besser ausbilden. Das ist ganz wichtig. Und sie werden es uns später tausendfach zurückzahlen, wenn sie arbeiten und Steuern bezahlen. Also wenn sie heute von Transferleistungen leben müssen, das habe ich in den 20 Jahren Arche gemerkt, dann können sie überleben, aber sie können davon nicht leben. Und Teilhabe bedeutet, ich muss eine Ausbildung machen, dann kann ich Steuern bezahlen, dann kann ich mir auch mal gute Dinge leisten. Dies können alle unsere Kinder nicht. Ich habe schon viele Kinder bei uns gesehen, die im Sommer, die im Winter barfuß mit Sandalen rumlaufen, weil sie kein Geld für Schuhe haben. Da versuchen wir zu helfen. Aber es darf noch nicht sein, dass die NGOs, also die Stiftungen und gemeinnützigen Vereine in Deutschland, die gesamten sozialpolitischen Probleme lösen müssen. Die Politik versagt hier ganz deutlich. Die Politik macht Politik für Kinder aus wohlhabenden Familien. Und ich finde das sehr schade. Ich bin auch als Journalist da unheimlich enttäuscht im Moment von der Politik. Und wo das dann ändert, hat man bei den Wahlen im Osten der letzten Tage und Wochen gesehen.
Jetzt ist die Sache die, Sie haben schon gesagt, die Politik macht zu wenig und Sie haben, denke ich, auch zu Recht, wenn Ihnen viele Menschen zustimmen, Kritik daran geübt. Die Frage ist nur, was könnte die Politik jetzt anders machen? Und zweite Frage, gibt es überhaupt schnelle Abhilfe für die Probleme, die sich da über lange, lange, lange Jahre angesammelt haben?
Ja, natürlich. Was wir brauchen im Moment ist zum Beispiel ein besseres Schulsystem. Ich weiß, dass man Menschen nicht umsiedeln kann. Das ist ja auch ein schlimmes Wort, gerade bei uns in Deutschland. Aber wir machen immer noch den Fehler, wenn wir zum Beispiel Familien mit Fluchterfahrung haben, die werden nach jahrelang in Auffangbecken, werden sie in Stadtbezirke, in Randbezirke abgeschoben, wo die Kinder dann alle auf die gleichen Schulen gehen. Man nennt das ja Brennpunktschulen. Und wir haben allein in Berlin, aber es gibt es auch in anderen Städten, Schulen, wo wir einen Migrationsanteil haben von 95%. Diese Kinder werden zu 90% scheitern. Wir brauchen also keine Brennpunktschulen mehr, sondern wir müssen Kinder und Jugendliche so verteilen, dass in jeder Klasse und jeder Schule der gleiche Anteil, wie wir in den Archen immer sagen, verhaltenskreativer Kinder sind. Das ist erstmal ein ganz entscheidender Punkt. Wir müssen Schule ändern. Wir müssen die weniger guten Kinder mitziehen. Wir brauchen mehr Personal an den Schulen. Das heißt, wir müssen früh anfangen, uns um Kinder zu kümmern. Und was wir wirklich nicht machen dürfen, ist, wenn ich einmal sehe, die größte deutsche Flüchtlingseinrichtung ist auf dem Berliner ehemaligen Flughafengelände Tegel. Dort leben zurzeit 6.000 Menschen, darunter sind 2.000 Kinder. Und die gehen auf Schulen im oder innerhalb des Berliner Flughafens. Die kommen also nicht mal mehr dort raus. Und dass diese Kinder nicht integriert werden können, dass diese Kinder sich später gegen uns wenden, gegen unser System wenden, hat man in Teilbereichen schon gesehen. Die Politik begreift es nicht. Ich war in einer Talkshow beim Deutschlandfunk, da redeten wir über Brennpunktschulen und da sagte mir eine SPD-Politikerin, naja, Herr Böscher, Sie müssen das verstehen, wir müssen wohnungsnah einschulen, also gibt es auch diese Brennpunktschulen. Und nach der Sendung sagte sie mir, ja, Herr Böscher, wollen Sie, dass Ihre Kinder mit denen in eine gemeinsame Klasse gehen? Das ist irgendwo der Punkt. Wo das endet, sieht man in der Tat, wenn ich in den Randbezirken der Berliner Archen, aber auch in Frankfurt, München, Düsseldorf, Köln, mit deutschen Eltern rede, sagen die mir, du, die Politik macht nichts für uns, sie haben uns alleine gelassen, ich wähle jetzt AfD. Das heißt, das Gegenteil, genauso wie viele junge Menschen AfD wählen, sie fühlen sich alleine gelassen von unserem System und dann werden sie unser System natürlich auch bekämpfen und davor habe ich Angst.
Wenn Sie schon sagen, das fällt ja auch auf, wenn man sich die Wahlergebnisse seit der Europawahl im Prinzip anschaut und dort vor allem mal nach Altersgruppen mal durchguckt, dass die AfD vor allem im jüngeren Segment mittlerweile einen festen Stand hat eigentlich. Das sind ja die Wähler von morgen.
Ja.
Also sind eigentlich schon die Wähler von heute, aber ne, die Entwicklung setzt sich ja fort. Darum ist ja die Frage, wie lange kann das eigentlich noch gut gehen, Herr Büsche?
Es wird nicht mehr lange gut gehen. Wir machen ja in der Tat den Fehler. Wir holen zum Beispiel, ziehen wir es auf am Beispiel der Flüchtlinge. Wir holen Hunderttausende von Flüchtlingen hierhin. Da sind wir nicht ehrlich. Wir sagen, sie können zu uns kommen, sie werden in, und da muss ich auch das böse Wort Lager benutzen, manchmal in Lager abgeschoben. Man steckt sie mit 200, 300, 400 Jugendlichen in eine Turnhalle, in ehemalige Flughäfen, in stillliegenden Fabriken, in Auffangbecken, in Blechdosen und das zu Tausenden. Und das geht mit Sicherheit schief. Wir dürfen uns nicht anlügen. Wir können und müssen natürlich Menschen aufnehmen, die in ihren Ländern verfolgt werden. Aber wir müssen auch den Mut haben, die wieder zurückzuschicken, die die Probleme zu Hause nicht mehr haben. Es nützt überhaupt nichts. Und dieses Beispiel nehme ich immer wieder, wenn wir statt 200 Leute in einer Turnhalle 400 Leute in einer Turnhalle unterbringen. Das bedeutet im Endeffekt, dass die Deutschen Angst haben. Ich habe das erlebt in der Nähe des Berliner Flughafens Tegels. Ich habe gerade davon gesprochen, die größte deutsche eine Flüchtlingseinrichtung. Da haben natürlich Familien Angst, die in der Umgebung des Flughafens wohnen, weil sie nachts sich nicht mehr alleine auf die Straße trauen und so weiter. Wir müssen die Probleme alle gemeinsam lösen. Ich habe kürzlich einen, und das hat mich geschockt, Integrationspolitiker. Der Grünen, der integrationspolitische Sprecher der Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus gesprochen, der hatte mich wegen eines Bild-Zeitungs-Interviews angesprochen und hat gesagt, wie können Sie es wagen, einen Flüchtlingsstopp zu fordern? Und ich habe gesagt, warum versuchen wir es denn nicht andersherum, dass wir uns um die Menschen, die hier hinkommen, kümmern? Und dann habe ich ihm gesagt, warum sind Sie alle im Berliner Osten? Und dann hat er mir gesagt, na ja, da ist genug Platz. Und dann habe ich ihn gefragt, er ist ebenfalls syrischer Herkunft. Wie war es denn bei Ihnen? Ja, sagte er, ich hatte Glück. Ich bin vor 20 Jahren in eine WG gezogen, wo nur Deutsche waren. Dann habe ich in einem halben Jahr Deutsch gelernt. Dann wohnte ich in einem Wohnhaus, wo alle Familien gemischt waren, überwiegend deutsche Familien waren. Das hat auch perfekt funktioniert. Ich habe Abitur gemacht, studiert und bin jetzt hauptberuflich Politiker. Das heißt also, er hat genau gesagt, wie es geht. Wenn ich die deutsche Sprache lerne, wenn ich auf eine normale Schule gehe, wenn ich in einem normalen Mietshaus lebe, dann kann ich mich integrieren. Aber wenn ich abgeschoben werde zu Tausenden in den Randbezirken der Städte, werden viele dieser Jugendlichen radikalisiert. Fragen Sie einmal in Jugendeinrichtungen syrische Jugendliche. Sie hören tagsüber Predigten von radikaler Prediger auf TikTok. Sie pushen sich gegenseitig hoch. Und wenn Sie sich einmal vorstellen, dass auf dem Flughafengelände ein radikaler Jugendlicher ist, der vielleicht zwei weitere Jugendliche radikalisiert und die wiederum irgendwo ein oder zwei, dann haben wir schon 10, 12 radikale Täter herumlaufen. Das heißt, ein wichtiger Punkt ist, wir müssen Integration leben. Wir können nur die Menschen holen, um die wir uns auch richtig kümmern können. Und wenn wir das nicht tun, werden die deutschen jungen Leute, die deutschen Jugendlichen und Kinder abdriften und werden die rechten Parteien wählen. Und davor habe ich Angst.
Wir sprechen gleich über das Thema Integration. Da sind mir auch, während Sie es gesagt haben, auch viele Parallelen aufgefallen. So in der letzten Folge hatte ich Birgit Ebel hier, die ja lange, lange Jahre an einer Brennpunktschule auch war und ganz, ganz viele, ja, erschreckende Eindrücke geschildert hat, die sie dort im Alltag jedes Mal erlebt hat. Aber bevor wir zu dem Thema kommen, ganz kurz zurück, die Schulabgänger. Sie haben selber gesagt, Zehntausende junge Menschen verlassen in Deutschland jedes Jahr die Schulen ohne Abschluss. Da stellt sich zunächst mal die Frage, was passiert eigentlich mit denen? Was wird aus denen?
Die meisten dieser Jugendlichen, da muss man ehrlich sein, machen natürlich keine Ausbildung. Sie werden scheitern, sie werden vom Bürgergeld leben. Auch das ist eine große politische Lüge, die Politiker nach außen versuchen, schön zu reden. Ich habe vor einiger Zeit einen Minister, der eine Arche besuchte, gefragt, warum bilden wir die Kinder nicht besser aus, warum stecken wir nicht mehr Geld in Bildung? Und da hat er gesagt, da haben wir im Moment kein Geld für, wir haben viele andere Probleme. Wir müssen uns um die Ukraine kümmern und um das Klima kümmern und um viele andere Dinge. Und dann habe ich ihm gesagt, aber zuerst müssen wir nochmal die Basis leben, die Zukunft unseres eigenen Landes, dass diese Kinder später arbeiten und Steuern bezahlen. Und dann habe ich ihm gesagt, aber Bürgergeld ist da. Da sagt er, ja, das ist ein anderer Topf, das können wir nicht vergleichen. Wir müssen den Leuten ja Bürgergeld bezahlen. Das heißt also, für Bildung ist kein Geld, für Bürgergeld ist im Überfluss Geld da. Und das ist, finde ich, sehr traurig. Die Kinder gehen also nicht arbeiten. Ich sah kürzlich einen jungen Syrer, der verzweifelt Bewerbungen schrieb in der Arche und nur Absagen erhielt. Und ich habe ihn gefragt, was willst du denn mal werden? Und er sagte, mein Traumberuf ist, in einer Reinigung zu arbeiten. Das heißt also, wir haben diese potenziellen Facharbeiterinnen und Facharbeiter schon lange in Deutschland. Wir bilden sie nur nicht aus. Wir holen sie, weil wir uns nach außen als gerecht und als wohltätig hinstellen wollen. Wir rufen sie, kommt zu uns und dann lassen wir sie alleine. Und das heißt, all diese Menschen werden, die ohne Abschluss von der Schule gehen, scheitern zu einem großen Teil, neben nicht Teil an unserer Gesellschaft, werden langfristig vom Bürgergeld leben. Wir haben im Moment ungefähr 6 Millionen Menschen, die von Bürgergeld leben müssen. Und wenn Sie sich mal überlegen, was das für ein Kostenapparat ist, ich habe mir das auch so nie vorgestellt. Ich habe mit einer Mutter gesprochen, die hat 5 Kinder, lebt mit einem Partner zusammen. Die brauchen natürlich eine größere Wohnung. Da bekommt eine Mutter mit allen Kindern zusammen und mit den Leistungen für Wohnung, Strom und Wasser fast 3.000 Euro, eine einzige Familie. Das können die jungen Menschen heute nicht mehr bezahlen. Wenn Sie später mit einem normalen Gehalt, sag ich mal, und damit meine ich Gehälter zwischen 3 und 5, 6, 7.000 Euro, 60% Steuern bezahlen müssen, um die anderen durchzufinanzieren, werden Sie sagen, nein, da spiele ich nicht mehr mit, das mache ich nicht mehr. Also müssen wir an den Schulen ansetzen, unsere Kinder stark machen, dass sie später ein selbstbestimmtes Leben führen können. Und das tun sie im Moment definitiv nicht.
Aber das ist doch, ich muss da jetzt mal nachhaken, das ist doch eigentlich vollkommener Wahnsinn, dass wir zehntausende junge Menschen jedes Jahr ohne Abschluss die Schulen verlassen lassen, parallel versuchen, Fachkräfte aus dem Ausland anzuwerben, während wir ja eigentlich das ganze Potenzial hier haben, aber es liegen lassen und nichts mehr mitmachen. Das ist doch Wahnsinn.
Ja, wir haben, ich schreibe zusammen mit dem Arche-Gründer Bernd Siedelko alle 2, 3 Jahre ein Buch zu unterschiedlichen Themen. Und wir haben jetzt gerade ein Buch herausgebracht, das heißt Das Verbrechen an unseren Kindern. Und da haben wir deutlich gemacht, wie wir in Deutschland mit unseren Kindern umgehen. Das heißt wirklich, wenn wir Menschen in unser Land holen, dann müssen wir die Chance haben, uns auch um sie zu kümmern. Alles ist eine gesellschaftspolitische Lüge. Das muss man auch mal ganz deutlich sagen. Und ich finde es auch ein Verbrechen an den Kindern und Jugendlichen mit Fluchterfahrung, wenn man sie zu Tausenden abschiebt in irgendwelche Einrichtungen und Lager. Wir haben jetzt in Hamburg, in einer Arche in Hamburg, einer Familie nach 8 Jahren Flüchtlingslager eine Wohnung besorgt. Sie können sich vorstellen, wie sie dort mal hingehen, dann wie die Lautstärke ist, man hat keine Intimsphäre. Und am Berliner Flughafen, jetzt lässt man nicht mal der Politiker rein. Die brauchen eine Sondergenehmigung, um da hinzukommen, weil die Menschen dort unter bestialischen Umständen leben müssen. Im Sommer in brutaler Hitze, im Winter in Schlamm und Kälte, nicht genügend Schulen, sie lernen die deutsche Sprache nicht. Aber wir machen zurzeit eine Menge Fehler. Wir sind immer wieder geschockt, wenn bei irgendwelchen Landtagswahlen die AfD um die 30% bekommt. Das kann man absehen, wenn wir unsere Politik jetzt nicht umkehren, wenn wir nicht endlich anfangen, nach Lösungen zu suchen, wird die AfD in 4 bis 8 Jahren 40 bis 50% haben, weil gerade die jungen Menschen sie wählen. Und ich kann sogar verstehen, auch wenn ich die Politik der AfD ablehne, warum junge Menschen, die wir nicht am gesellschaftspolitischen Erfolg teilnehmen, weil die sich dann auch gegen unser System wenden. Das ist doch logisch. Das heißt, wenn ich sage, und da kann ich noch mal einen Punkt sagen, der mich fürchterlich geschockt hat. Ich war in einer Arche, in einer Berliner Arche, und die war leer, der Jugendbereich war leer. Ich habe gefragt, die Leiterin vom Jugendbereich, wo sind deine Jugendlichen? Und sie sagte mir, du ahnst es nicht, sagt sie, ein Berliner Clan-Chef hat junge Menschen zum kostenlosen Döner anlässlich seines Geburtstages und Getränke eingeladen und hat ihnen gesagt, naja, wenn die euch nicht wollen, in unserer Familie seid ihr herzlich willkommen. Und die Archen waren in Berlin wie leergefegt. Das heißt, wenn wir uns nicht kümmern, kümmern sich andere um diese Menschen. Das heißt, sie gehen in die organisierte Kriminalität. Nicht alle, aber sehr viele von ihnen. Also haben wir nur dann eine Chance, wenn wir die Menschen, die wir aus dem Ausland nach Deutschland holen, uns auch wirklich kümmern. Und tun wir das nicht, werden diese Kinder sich irgendwann gegen unser System wenden und einige werden das radikalisiert tun.
Jetzt sind die Archen ja auch so ein gewisser Seismograf für gesellschaftliche Veränderungen. Man kriegt ja da, denke ich, schon sehr früh mit, wenn was in eine falsche Richtung zu laufen droht. Jetzt haben wir ja zwei große Krisen, die uns, kommen wir zum Thema Flüchtlinge, beschäftigen. Das eine ist die Migrationskrise seit 2015. Das andere ist jetzt aber auch seit 2 Jahren der Ukraine-Krieg. Frage ist, Herr Büscher, wie haben sich diese beiden Krisen in den Archen bemerkbar gemacht?
Ja, weil wir haben seit 2015 in Aachen natürlich eine große Umschichtung von Kindern und Jugendlichen. Wir haben Häuser in Frankfurt, München, Köln, Düsseldorf. Dort haben wir einen Migrationsanteil von über 90%. Viele deutsche Eltern schicken ihre Kinder dort nicht mehr hin, weil es heißt, da seid ihr ja nur mit den Ausländern zusammen. Dann lernt ihr auch unsere Sprache nicht richtig. Da kommt ihr nur auf negative Ideen. Also wir haben einige hunderttausend syrische Jugendliche ja auch in Deutschland einwandern lassen. Und wenn wir uns eben nicht um diese Jugendlichen kümmern, und das machen leider im Moment nur die NGOs, also nur die privaten Vereine und Stiftungen, dann wird das eben, ich hatte das schon gesagt, in einem Desaster enden. Die ukrainischen Flüchtlinge haben wir so nicht mitbekommen. Sie sind zwar viele in unseren Häusern gewesen, aber sie haben ja eine ähnliche Denke wie wir und sie wollen vor allen Dingen alle wieder zurück. Wir müssen ehrlich sein, bei den syrischen, irakischen, afghanischen Jugendlichen, die wollen und werden für immer hier bleiben, ob wir das wollen oder nicht. Und deswegen müssen wir sie ausbilden, am Erfolg teilhaben. Wir brauchen ja diese Menschen. Das ist ja gerade ein Witz. Und ich kann das noch einmal sagen. Wenn ein Bundespräsident, Steinmeier meine ich, es gibt solche und solche Präsidenten, wenn ein Präsident sich hinstellt mit Vertretern der Gewerkschaften und auch der Wirtschaft und sagt, wir brauchen jedes Jahr 60.000 Arbeitnehmerinnen aus dem Ausland und wir haben die jungen Menschen alle hier und die bilden wir nicht aus, dann ist das doch irgendwie krank. Dann muss ich doch diesen Mann fragen, begreifen Sie eigentlich das, was Sie da von sich geben? Und das finde ich sehr schade. Also hier gibt es nur die Möglichkeit, wenn wir Kinder und Jugendliche und junge Familien überwiegend aus dem Ausland holen, müssen wir also uns vernünftig kümmern. Aber wenn ich in einer Arche etwas gelernt habe und auch von den Arche-Eltern etwas gelernt habe, muss ich sagen, es gibt keine Ausländerfeindlichkeit in Deutschland. Es gibt natürlich Rechte wie in jedem Land auch. Leider, die Menschen gibt es, die kann man auch nicht mehr ändern. Aber es gibt keine Ausländerfeindlichkeit, sondern es gibt eine Kulturfeindlichkeit. Und wenn wir Menschen mit einer komplett anderen Kultur zu uns holen, die teilweise fanatische Moslems sind, dann müssen wir uns noch mehr um diese Kinder kümmern. Wir haben viele junge Menschen hier, die sind bewaffnet, schon mit 10, 11, 12, 13 Jahren. Wir haben viele junge Menschen hier, die ticken komplett anders. Die begreifen nicht, wenn Mädchen im Sommer etwas freizügiger rumlaufen in ihrer Kleidung. Da sagen sie, das sind Prostituierte, weil sie das aus ihrem Heimatland nicht kennen. Und hier bedarf es einer intensiven Arbeit, um die Meinung dieser Kinder und Jugendlichen zu ändern. Und wenn wir das nicht tun, und wir machen es im Moment nicht, dann werden sich diese Menschen später alle gegen unser System wenden.
Jetzt haben Sie schon, kommen wir zu dem Bildinterview. Sie haben einen ganz erschreckenden Satz dort geschildert. Ich muss ihn mal ganz kurz vorlesen für Ihre Zuschauer, den Sie gehört haben von arabischen Jugendlichen, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Zuerst schneiden wir den Juden die Kehle durch, dann den Schwulen und zum Schluss den Christen. Was geht Ihnen da durch den Kopf, wenn Sie sowas hören, Herr Büscher?
Aber das ist doch eine natürliche Sache. Der Islam hat einen Alleinvertretungsanspruch. Das heißt, wir haben am Anfang nach 2015 einige Jugendliche an den IS verloren, die also in Deutschland gelebt haben und die dann wieder zurückgegangen sind und mit dem IS gemeinsam gegen die westliche Kultur gekämpft haben. Es bedarf nur einer einzigen Krebszelle, sag ich mal, eines einzelnen Jugendlichen, der radikalisiert sind, dann zieht er die anderen, zumindest einige von den anderen, auch mit. Also wir brauchen eine intensive Aufklärungsarbeit dieser jungen Menschen, die zu uns kommen. Als Ungläubige bezeichnet der Islam eben auch gläubige Christen, ob evangelisch, katholisch, freikirchlich oder was auch immer. Auch sie sind in ihren Augen Ungläubige. Und hier bedarf es in der Tat Lehrerinnen und Lehrer. Aber die haben ja an den Brennpunktschulen überhaupt keine Zeit mehr, sich um das Wissen von Kindern und Jugendlichen zu kümmern, sondern sie müssen die Probleme lösen, die eigentlich die Eltern lösen müssten. Und deswegen ist es eben ganz wichtig, dass wir die Schulen entzerren, dass wir eben ein Gesetz oder eine Verordnung erlassen, dass in keiner Klasse und in keiner Schule mehr als der Anteil an, sag ich mal, ausländischen Kindern ist, wie wir ihn insgesamt in Deutschland haben. Wenn wir in jeder Klasse und in jeder Schule 2 oder 3 Kinder aus der muslimischen Kultur oder wie es offiziell heißt, aus Familien mit muslimischem Hintergrund, wenn wir die verteilen würden, wirklich in ganz Deutschland, in alle Schulen, dann hätten wir diese Probleme erst gar nicht, weil die Kinder sich sehr schnell integrieren würden. Wie es im Moment aussieht, laufen wir in eine Situation hinein, die für viele tödlich sein wird. Und wenn man mal TikTok verfolgt, wie viele radikale Prediger sich dort kummeln und sich dort tummeln und die Kinder aufrufen, dass sie den Islam durchsetzen sollen, auch in Deutschland, dann kann ich das heute nicht mehr belächeln, sondern ich muss wirklich darüber nachdenken, ob es nicht schon später ist als 5 vor 12. Also wir müssen heute und jetzt damit anfangen und nicht die Probleme jedes Jahr wieder in eine andere Legislaturperiode der Politik verschieben, sondern wir müssen die Probleme jetzt und heute lösen.
Ich glaube, es war der Deutsche Lehrerverband, der eine Höchstgrenze von 35% Migrantenanteil in den Klassen gefordert hat. Ist das so eine Größenordnung, wo Sie mitgehen würden?
Ja, ich würde sagen, wenn man ehrlich ist, ich kann das erstmal nachvollziehen. Die Lehrerinnen und Lehrer tragen überhaupt keine Schuld, ganz im Gegenteil. Die müssen Probleme lösen, die eigentlich die Politik lösen müsste. Natürlich, das wäre ein erster wichtiger und guter Schritt. Ich sagte schon, wir müssen den Anteil nehmen an Flüchtlingen. Es dürfen zumindest unter den Flüchtlingen nicht mehr sein, als eben der Anteil in ganz Deutschland ist. Und mich hat neulich auch andersherum, gibt es so etwas, eine gute Bekannte von mir, die lebt in Berlin-Dahlem, am Wannsee ist das. Und sie sagte zu mir, hast du nicht 2 syrische Kinder, ihre Kinder gehen auf eine Privatschule, die in unsere Schule oder die in unserer Schule aufgenommen werden könnten. Wir zahlen denen auch das Schulgeld. Wir möchten unsere Kinder nicht so weltfremd aufwachsen lassen. Also die wünschte sich 2 Flüchtlinge, in der Klasse waren keine. Und man kann das an einem Beispiel sehen. Ein Sternjournalist sagte neulich zu mir, der lebt in Berlin am Mauerpark, zwischen Mauerpark und Wedding. Das ist der ehemalige Osten und der ehemalige Westen. Und er sagte immer zu mir über Jahre, meine Kinder gehen definitiv nicht auf eine private Schule. Und er hat jetzt seine Tochter auf eine private Schule angemeldet, weil er sagte, der Ausländeranteil in all den Schulen, die er sich angesehen hat, war weit über 50%. Hier lasse ich mein Kind nicht hingehen. Das heißt, wir spalten im Moment die Gesellschaft. Die Kinder aus dem Bildungsbürgertum gehen überwiegend auf private Schulen. Die Kinder aus schwierigerem Hintergrund, Familienhintergrund, gehen auf staatliche Schulen. Das kann doch und darf nicht sein. Also wir haben so viele starke Kinder auch unter den, sag ich mal, bildungsferneren oder schwierigen Familien. So viele tolle Kinder, die auch etwas Tolles leisten können. Aber die Praxis sieht eben anders aus. Und man muss sich mal vorstellen, wie sieht so eine Familie aus? Ich hatte kürzlich ein Interview mit einem kleinen Kind aus der Arche, 9, 10 Jahre alt gemacht, mit einem Fernsehsender. Und das Kind sagte dem Kollegen, ich möchte gerne Tierarzt werden. Und er sagte die Mutter, du bist doch viel zu doof, das schaffst du doch eh nicht. Das heißt, wenn Kinder unter solchen Bedingungen aufwachsen müssen, werden sie in der Schule scheitern, wenn wir uns nicht als Gesellschaft kümmern.
Jetzt haben Sie von Aufklärungsarbeit gesprochen, Wertevermittlung. Fragen, die sich mir stellen, sind da zum einen, wie soll das ausschauen konkret? Und zweitens, kann man damit noch jeden erreichen? Weil Sie hatten ja zum Beispiel auch schon gegenüber den Kollegen der Bild gesagt, man erreicht noch eher noch die Jüngeren als schon die älteren Jugendlichen. Da ist quasi schon, ja, da ist die Bildung abgeschlossen sozusagen.
Ja, wir müssen bei den jungen Leuten anfangen. Auch da gibt es in vielen Städten in Deutschland leider, das muss man sagen, eine Vereinbarung, Das heißt, mir hat eine Politikerin gesagt, oder in Berlin dürfen Kinder von Flüchtlingsfamilien nicht in eine Kita, weil es heißt, da sind ja die Eltern zu Hause, die brauchen keinen Kita-Platz. Wir nehmen lieber deutsche Kinder. Das heißt, da fängt man schon an, Integration scheitern zu lassen. Das heißt, wir müssen also jung anfangen und wir müssen auch Mut haben, unsere Kultur auszuleben. Es gibt christliche Einrichtungen in Deutschland, die sich nicht mehr trauen, christliche Werte zu vermitteln, weil sie Angst haben, sie bekommen dann vom Staat kein Geld mehr, weil wir dann gegenüber dem Islam, sag ich mal, inhaltlich auftreten müssen. Also wir heute in unseren Archen, wir sind eine christliche Einrichtung, wir missionieren nicht, aber wir sagen deutlich, dass wir auch zu unseren christlichen Werten stehen müssen und keine Angst davor haben, dass viele Jugendliche aus dem Islam eben für ihre Werte versuchen zu kämpfen. Das heißt, wir müssen den Mut haben, auch zu sagen, wenn ihr zu uns kommt, wenn wir euch aufnehmen, müsst ihr auch nach unseren Werten leben. Wenn wir das nicht tun, ist das wirklich sehr gefährlich. Das habe ich aus der praktischen Arbeit heraus gesehen. Wenn wir uns nicht um die jungen Menschen kümmern, werden sie sich gegen uns wenden. Und zwar sehr intensiv. Und wenn es immer mehr Jugendliche werden sollten, dann werden wir ein großes Problem in unserem Land bekommen. Also wir müssen den Mut haben, zu unseren Werten zu stehen, auch zu unseren christlichen Werten zu stehen. Sonst werden uns viele Jugendliche auch nicht für voll nehmen. Also wir diskutieren sehr intensiv mit Jugendlichen. Wir zeigen auch, dass viele der jungen Leute Erfolg haben, dass sie einen Schulabschluss schaffen und dass sie dann auch arbeiten gehen können. Also wir müssen endlich anfangen, der Wahrheit in unserem Land ins Gesicht zu schauen. Und wenn wir das nicht tun, naja, ich kann nur sagen, es wird böse enden. Ich bin jetzt 20 Jahre Sprecher der Arche. Es ist weitaus schlimmer geworden. Die Kinderarmut, die politische Ferne vieler junger Flüchtlinge von unserem System ist intensiver und schlimmer geworden. Und wir müssen wirklich jetzt sagen, wir müssen unsere Politik ändern. Aber ich bin da nicht ganz so optimistisch, weil viele Politiker verschließen immer noch die Augen.
Bleiben wir mal beim Punkt Werte. Von Ihnen ist überliefert, dass Sie in Berlin in der Arche beobachtet haben, dass es kaum noch Mädchen jenseits von, ich glaube, 13 gäbe teilweise, die da hinkommen, weil die Eltern wohl offensichtlich Angst haben, dass sie dann mit, wie soll ich das jetzt sagen, mit westlichen Werten in Kontakt kommen, infiziert werden, wie auch immer man es beschreiben will. Ist da an der Stelle der Kampf überhaupt noch zu gewinnen?
Ja, es ist sehr schwer. Wir haben jetzt in einer Arche, ich kann auch sagen, in welcher Stadt, in Rostock, haben wir den Hilferuf eines Mädchens erhalten, die von ihren Eltern geschlagen wurde, systematisch, weil sie sollte zwangsverheiratet werden und das wollte sie nicht. Wir haben sie dann aus der Familie herausgeholt. Sie ist an einem geheimen Ort, haben wir ihr eine Wohnung gegeben und dann hat das Jugendamt sie verraten. Das Jugendamt hat die Familie angerufen und hat gesagt, die Arche hat euer Kind da herausgeholt. Die Arche weiß, wo es ist und unser Haus wird zurzeit dort bedroht. Wir haben Schriftzüge an der Wand gefunden, wo wir mit dem Tode bedroht werden. Auch das gibt es. Viele in den Jugendämtern haben Angst vor den geflüchteten Familien. Das finde ich sehr schade. Was wir in der Tat erleben in den Archen, dass immer weniger Mädchen zu uns kommen, wenn sie älter werden. Wir haben viele Kopftuchmädchen im Kinderbereich, aber im Jugendbereich nicht mehr. Vereinzelt schon, aber eben bei vielen nicht, weil die Familie was anderes mit den Mädchen vorhat, als das Mädchen zum Beispiel selber möchte.
Jetzt ist ein Thema, das uns seit langer, langer Zeit beschäftigt, der 7. Oktober letzten Jahres, also die Hamas-Terrorattacke auf Israel damals und der Militäreinsatz, der seitdem läuft. Wir merken es unter jungen Menschen, wir merken es auf TikTok, wir merken es auf den deutschen Straßen, wo ständig Demos stattfinden, wir merken es in den Universitäten in Deutschland, wo Hörsäle teilweise besetzt werden und so weiter und so fort. Frage ist, merken Sie den 7. Oktober und die Folgen auch in der Arche?
Ja, nach dem 7. Oktober, das kann man sich vorstellen. Ich war in einer Arche an dem 7. Oktober in Berlin-Hellersdorf und da hörte ich viele Kinder, ja, die gejubelt haben und die sich riesig gefreut haben. Und ich bin mit einem Sticker der deutsch-israelischen Fahne in der Arche gewesen. Ich habe vergessen, ihn abzunehmen. Ich arbeite noch für eine Organisation, die sich um Holocaust-Überlebende kümmert. Und da sagte ein Junge zu mir, ich hasse dich. Und ich sagte, warum hast du mich? Und dann sah ich meine Fahne. Er sagt, mein Opa kommt aus Palästina und ihr habt uns unser Land weggenommen. Das heißt also, es bedarf einer intensiven politischen Betreuungsarbeit für diese Kinder und Jugendliche. Die meisten der Kinder, oder man kann schon sagen, alle Kinder stehen hier ganz klar auf der Seite von Palästina, von der Politik im Gazastreifen, wie auch im Westjordanland. Das ist das, was wir ja in dem Gespräch auch schon deutlich gemacht haben. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Wir kümmern uns, und zwar richtig, an Schulen, privat und wie auch immer. Wir müssen Geld in die Hand nehmen, um die Kinder in Anführung einzubürgern. Tun wir das nicht, muss man auch den Mut haben zu sagen, wir fordern einen Einreisestopp. Und ich sage ganz deutlich in dem Moment, wir kümmern uns im Moment nicht um die Flüchtlinge. Also Fazit, wir brauchen in Deutschland einen Einreisestopp für Flüchtlinge. Und ich sage das in einer oder aus einer Organisation heraus, die sich zu 90% um Flüchtlingsarbeit kümmert.
Den Einreisestopp haben Sie jetzt schon angesprochen. Warum brauchen wir den jetzt?
Ja, weil wir einfach nicht, anscheinend nicht die Möglichkeiten haben, uns um diese Kinder zu kümmern. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir mehr Geld zur Verfügung gestellt bekommen, um intensiv für diese Kinder aus geflüchteten Ländern da zu sein. Das ist die einzige Chance. Ich habe mal überlegt, ob man nicht hingehen könnte und eine große Kampagne startet, dass man Familien unterstützt, die solche Kinder und Jugendlichen aufnehmen. Das heißt also, wenn zum Beispiel zwei Brüder aus Syrien kommen und die kommen ohne Eltern, dass sie dann in eine deutsche Familie integriert werden. Also wir brauchen eine bessere Integration, wenn wir eben uns um die Kinder kümmern. Und ich finde es sehr schade, wenn Politiker zu mir sagen, Herr Büscher, wie können Sie einen Einreisestopp als eine christliche Organisation fordern? Dann sage ich denen immer, du, pass mal auf, das ist doch die andere Alternative. Warum machen wir es nicht andersherum? Ich habe gesagt, wir müssen uns um die Jugendlichen mehr kümmern. Und dann schütteln sie nur den Kopf und auf die Idee, dass wenn wir Menschen holen, sie auch vernünftig betreuen müssen, kommt anscheinend niemand aus der Politik. Und nicht umsonst sagt man ja, ich brauche, wenn ich Maurer werden will, eine intensive Ausbildung. Wenn ich Brücken baue, brauche ich eine intensive Ausbildung. Wenn ich Politikerin oder Politiker werden möchte, brauche ich die nicht. Und da kann doch was nicht stimmen. Stellen Sie sich mal vor, wir holen ungelernte Kräfte, um eine Brücke über den Rhein zu bauen. Da würde jeder lachen. Aber wenn ich sage, wir haben zwei Minister in Deutschland rumrennen, die haben keine einzige Ausbildung gemacht und die sind in der Politik, das ist ja normal, wofür brauche ich in der Politik eine Ausbildung? Da ist doch schon der erste große Fehler. Und ich kann nur immer wieder betonen, wir müssen uns um die Menschen, die wir holen, auch kümmern. Tun wir das nicht, müssen wir ehrlich sagen und sagen, wir können nicht mehr Flüchtlinge aufnehmen.
Eine Sozialarbeiterin der Arche wurde in der Bild zitiert mit dem Satz, die Integration ist gescheitert. Würden Sie soweit schon mitgehen oder sagen Sie, bis dahin ist noch ein bisschen Luft?
Nein, die Integration ist gescheitert. Es gibt natürlich auch positive Ausnahmefälle, aber 80-90% der jungen Menschen lassen wir nicht am Erfolg unserer Gesellschaft teilnehmen. Insofern darf man schon sagen, die Integration ist gescheitert. Es kann auch nicht sein, wenn Frau Merkel damals gesagt hat, wir schaffen das, dass sie damit die Arche meint. Und wenn Frau Baerbock sagt, ihr dürft alle kommen, habe ich manchmal den Eindruck, damit meint sie die Arche. Das heißt, es kann nicht sein, wenn wir die Menschen holen und schieben sie dann ab in die NGOs, das hatte ich schon gesagt, das darf nicht sein und kann nicht sein. Insofern müssen wir den Mut haben zu sagen, Integration in Deutschland ist definitiv gescheitert.
Die Frage zum Schluss, Herr Büscher. Wir haben jetzt schon viel über Politik und über Fehler und was man machen müsste gesprochen. Nehmen wir mal an, morgen schaut bei Ihnen der Herr Bundeskanzler vorbei. Und Herr Scholz fragt Sie, Herr Büscher, was muss ich jetzt machen? Geben Sie mir mal ein paar Stichpunkte mit. Was sagen Sie dem Kanzler?
Ja, wir haben das in der Tat auch schon gemacht. Herr Scholz war in der Arche in Potsdam und eben ich treffe auch heute noch die grüne Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt. Ich sage denen ganz deutlich, wir müssen das Steuer rumreißen. Wir müssen den Mut so haben, die Menschen, die nicht mehr in Kriegsgebiete zurück müssten, auch wegzuschicken, damit wir denen helfen können, die wirklich Hilfe brauchen. Wenn ein Boot mit Flüchtlingen natürlich europäischen Boden anfährt und die Menschen sind am Ende, dann müssen wir uns um diese Menschen kümmern. Aber es wird nur dann auch funktionieren, wenn es keine wirtschaftlichen Fluchtmöglichkeiten mehr geben soll. Wenn einer sagt, na ja, in Deutschland verdiene ich halt mehr Geld, dann muss man sagen, jetzt können wir uns im Moment nicht leisten. Also wir müssen alle Menschen, die zu uns kommen, auch so gut betreuen können, dass wir sie zu 100% integrieren. Und ich würde Herrn Scholz sagen, wenn er heute zu mir kommt, Herr Scholz, Sie sind mit Ihrer Flüchtlingspolitik gescheitert, Sie sind mit Ihrem System gescheitert. Man sieht ja auch, wie die Ampel, was die Unterstützung angeht, förmlich zusammenbricht. Wenn wir uns nicht jetzt, heute und intensiv um die großen Probleme dieser Zeit kümmern, dann werden in 8 Jahren die AfD-Politikerinnen und Politiker Deutschland regieren. Und davor hätte ich große Angst.
Deutliche Worte also zum Schluss. Herr Büscher, wir sind hier und heute fertig. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch.
Ich danke auch.